Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. 10 Minuten ohne Skript und ohne Schwurbel.
Moin Jörg.
Hi Steffi.
Wir hatten ja dieses Jahr so einiges wegzustecken. Ampelcrash, vorgezogene Wahlen, Koalitionsverhandlungen. Und ich habe dieser Tage besonders oft gelesen, Politik kann ja alles. Die machen, was sie wollen, egal ob das rechtens ist oder nicht. Und da dachte ich, lass uns doch mal drauf gucken, was Politik eigentlich darf und was sie nicht darf. Also ein paar Grenzen gibt's ja.
Ja, die eine oder andere kleine Grenze gibt's ja schon.
Bitte.
Das Grundgesetz.
Ja, oh.
Ja. Wobei das Witzige ist ja immer das, also die, die sich am lautstärksten drüber beschweren, dass die da oben einfach machen, was sie wollen, fordern ja, dass sozusagen starke Führer da hinkommen, die dann endlich mit allen anderen machen, was sie wollen.
Ja. Damit der also, da oben dann wirklich genau. Macht, was er will. Ja.
Ja. Grundkonzept der Demokratie ist ja, dass eben auch eine Mehrheit in ihrer Machtausübung so begrenzt wird, dass diejenigen, die bis dahin die Minderheit bilden, die Chance haben, auf legalem Weg zur Mehrheit zu werden und eine andere Entscheidung herbeizuführen und dass auch elementare Rechte derer, die gerade in der Minderheit sind, von der Mehrheit nicht einfach überfahren werden dürfen. Und das ist eben das Konzept des Grundgesetzes mit der parlamentarischen Demokratie, Mehrheitsprinzip, Minderheitenschutz, Gewaltenteilung, Grundrechtsschutz. Und das ist tatsächlich was sehr, sehr Ausgewogenes und sehr Vernünftiges.
Es ist, ich habe viel darüber nachgedacht, woher dieser Eindruck bei manchen Menschen einfach kommt. Ich glaube, es ist vielleicht dem Umstand geschuldet, dass man sich nicht für die Politik interessiert und das nicht verfolgt. Und dann bekommst du natürlich im Entstehungsprozess gar nicht mit, dass zum Beispiel über einen Gesetzentwurf debattiert wird, wer da alles beteiligt ist, dass das in den Rechtsausschuss geht oder in den Finanzausschuss, dass Expertenanhörungen stattfinden, wo ja auch die Anwaltschaft regelmäßig da ist oder die Wissenschaft, dass es lange Prozesse sind. Und natürlich am Ende hat so ein Gesetz Einfluss auf uns alle. Gerade wenn es sowas ist wie, was weiß ich, Mietendeckel oder so oder Steuersenkungen, Steuererhöhungen. Aber wenn ich natürlich den Prozess nicht verfolge und mich nicht dafür interessiere, habe ich vielleicht immer das Gefühl, ich werde vor vollendete Tatsachen gestellt und keiner hat sich dafür interessiert, was ich zu sagen habe. De facto tragen wir aber alle was dazu bei, indem wir unsere Vertreter wählen. Deswegen gibt es Wahlen.
Das ist eben das Konzept der repräsentativen Demokratie, dass nicht über jede Einzelfrage alle abstimmen, sondern dass wir jemanden entsenden, von dem wir glauben, dass er insgesamt unsere Interessen ausgewogen vertritt. Und die Person beschäftigt sich dann tatsächlich intensiv mit den Themen und trifft dann eben in der Abstimmung über Gesetze eine Entscheidung. Und in vielen Fällen ist es übrigens auch so, dass natürlich die wirklichen Regelungen in der Öffentlichkeit so verzerrt dargestellt werden, dass man wirklich glaubt, da ist was Skandalöses im Gange. Und tatsächlich ist die Regelung ganz anders. Also das habe ich schon oft erlebt, dass man denkt, also derjenige, der das behauptet hat, das Gesetz entweder nicht gelesen oder wollte es nicht zur Kenntnis nehmen.
Aber es kann ja eben nicht alles gesetzlich geregelt werden. Also es ist ja nicht nur das Grundgesetz, es gibt ja auch noch internationales Recht, an das wir gebunden sind. Wir haben das Demokratie- und Rechtsstaatsprinzip und Föderalismus. Das ist ja auch noch eine Sache, die zu beachten ist. Der Bund kann eben nicht ohne weiteres in allen Bereichen, zum Beispiel über die Länder, bestimmen.
Genau, das ist ja auch eine Lehre aus dem Nationalsozialismus, dass man versucht hat, sozusagen die Macht im Staat auf verschiedene Ebenen und verschiedene Träger zu verteilen, damit nicht einer kommen kann als Führer und starker Mann und alles gleichschalten kann. Wir erleben es ja leider gerade in den USA, wie eine schwache Verfassung, die die Macht nicht verteilt, dazu führt, dass einer, der die Macht missbraucht, ganz schnell alles gleichschalten kann. Darum kann ein Präsident in den USA sehr viel entscheiden, kann am Parlament vorbei regieren. Die Bundesstaaten können Entscheidungen aus der Zentrale komplett konterkarieren. Da können Urteile gesprochen werden, die für das gesamte Bundesgebiet Gesetze aufheben, obwohl es nur ein Einzelfall geregelt wird. Das ist alles aus unserer Sicht verfassungsrechtlich eine Katastrophe. Und ja, das zeigt sich jetzt. Und da ist unser System in manchem schwerfälliger, weil wir nicht praktisch alle gleichschalten können, sagen können, ich habe es jetzt entschieden und du machst es jetzt so. Sondern viele dürfen mitreden, aber der Gewinn, den wir davon haben, ist, dass wenn einer Missbrauch treibt, dann sind wieder Bundesländer oder Bund da, die sagen können, nee, so nicht.
Wobei ich finde, ehrlich gesagt, manchmal für Anwälte Föderalismus anstrengend.
Für alle anstrengend, ja.
Da wahnsinnig viele Vorschriften.
Wo ja die Länder viel Kompetenz haben, Polizeirecht, Baurecht und so weiter, das ist natürlich schon sehr spezifisch, ja. Viele zentrale Regelungen, das ganze bürgerliche Recht, Strafrecht, das ist ja alles bundesrechtlich einheitlich geregelt.
Aber ich hatte damit zu tun in der Pandemie.
Ja,
weil
klar.
Ich natürlich mich auch drum gekümmert habe, zu gucken, welches Bundesland hat, wann eine neue Schutzverordnung. richtig und wichtig, weil natürlich immer auf die Besonderheiten des jeweiligen Bundeslandes eingegangen wird. Also abstrakt betrachtet, Föderalismus top. Konkret betrachtet, wenn du dich drum kümmern musst, was in welchem Bundesland gilt, super nervig. Aber ist natürlich eine wichtige Sache.
Aber grundsätzlich ist diese Verteilung von Macht einfach ein Sicherheitsmechanismus, der unsere Demokratie vor dem Durchgriff schützt.
Vielleicht nochmal so ein bisschen konkreter zu den Einschränkungen, weil auch das liest man immer wieder. Ja, Grundrechte nützt mir aber ja nichts. Wird ja einfach drüber hinweg Gesetzgebung gemacht. Und das stimmt nicht. Also zum einen kannst du ja, da könnten wir eigentlich mal schön, liebe Studis da draußen, betet's mal mit uns runter. Das ist Punkt 1, Gesetzesvorbehalt. Also Grundrechte dürfen sowieso nur aufgrund eines Gesetzes eingeschränkt werden. Es muss ein allgemeines Gesetz sein, kein Einzelfallgesetz. Und auch das ist ja alles im Grundgesetz festgehalten. Wesensgehaltsgarantie.
Genau, und auch Wesentlichkeitstheorie. Das heißt also, der Gesetzgeber muss schon die wesentlichen Regelungen treffen, kann jetzt sagen, Verwaltung mach mal. Er kann manche Sachen auf die Verwaltung delegieren, auf die Exekutive. Den wesentlichen Regelungsgehalt muss der Gesetzgeber selber entscheiden. Also das Parlament muss seine Aufgaben machen, das darf nicht einfach abgeben. Und je nachdem, um welches Grundrecht es geht, gibt es auch verschiedene Schranken und Schrankenschranken, nennt man das. Das heißt, nur für bestimmte Zwecke darf dieses Grundrecht überhaupt eingeschränkt werden. Und selbst wenn es eingeschränkt werden darf, gelten für jedes Grundrecht, je nachdem wie gewichtig es ist, bestimmte Grenzen der Einschränkbarkeit. Manches darf einfach gar nicht eingeschränkt werden. Der Ausgangspunkt ist eigentlich immer, klar, Artikel 1, Menschenwürde, aber für die Grundrechte auch Artikel 2. Der Artikel 2 sollte ursprünglich eigentlich mal heißen, nach dem ersten Beschluss der Parlamentarischen Versammlung, jeder kann tun lassen, was er will. Das klang denn bloß all dann etwas zu banal und dann hat man das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit rausgemacht. Aber eigentlich ist genau das gemeint. Im Ausgangspunkt darf jeder tun und lassen, was er will. Und erst dort, wo das an Grenzen stößt, weil es andere gefährdet, verletzt, ihre Rechte einschränkt, dann muss ausgehandelt werden, wo die Grenzen sind dieser Freiheitsausübung. Und bei der Grenzsetzung wiederum gilt, die müssen so gezogen werden, dass für jeden möglichst viel von seiner Freiheit erhalten bleibt und dass keine Einschränkung unverhältnismäßig wird im Verhältnis dazu, was man damit bezwecken will. Also wenn ich, was weiß ich, ich darf nicht, um irgendeine Kleinigkeit zu erreichen, jemand komplett seine Freiheiten nehmen. Das muss schon noch irgendwo in Verhältnis zueinander stehen.
Ja. Verhältnismäßig, erforderlich auch. Da sind wir wirklich jetzt hier nochmal so in, fühle ich mich gleich wieder wie in der Uni.
Und ganz wichtig, Geeignetheit.
Ja. Geeignet?
Also die Geeignetheit ist eigentlich eine Forderung. Also Geeignetheit heißt, ich muss definieren, welchen Zweck ich mit einer Regelung verfolge. Und ich muss nachweisen können als Gesetzgeber, dass diese Regelung etwas Positives in Richtung auf diesen Zweck bewirkt. Also wenn ich sage, was weiß ich, alle werden verpflichtet, dreimal am Tag einen Regentanz aufzuführen, damit es auf jeden Fall keine Dürre gibt. So ein Gesetz dürfte ich nicht erlassen, weil ich nicht beweisen kann, dass es was bewirkt.
Aber ja, es wäre witzig.
Je nach deinen Tanzkünsten. Für dich vielleicht witzig, bei mir wäre es eher eine Belästigung. Egal. Aber jedenfalls, ich darf keinen sinnfreien oder keine wissenschaftsfeindlichen Gesetze erlassen. Ich muss belegen können, dass dieser Zweck erreicht wird oder die Zweckerreichung befördert wird. Ja. Wird oft vergessen
und
übrigens.
Und selbst wenn der Regentanz dreimal am Tag geeignet wäre, müsste man ja noch gucken, weil das ist ja echt, wir haben alle Jobs, ja, wir haben Familie, wir haben Termine. Gäbe es ein gleich geeignetes, aber milderes Mittel
genau,
das als den Regentanz? Einmal pro Tag den Regenmacher umdrehen. Vielleicht reicht genau. Das ja auch. Dann müsste der das wohl werden. Ja. Das ist jetzt auf eine absurde Art und Weise sehr anschaulich geworden. Also man sieht, der Gesetzgeber hat wirklich so einige Hürden, wenn er denn Grundrechte einschränken will. Die Berufsjuristen, die gucken sich das ja auch alle nochmal an. Da gibt es jede Menge Verbände, sowohl bei den Richtern als auch bei den Anwälten, die zum Teil als Experten dann angehört werden, Stellungnahmen dazu abgeben. Und am Ende haben wir immer noch das Bundesverfassungsgericht.
Da wollte ich gerade drauf hinaus. Am Ende entscheidet Karlsruhe.
Wusste ich.
Allerdings nicht, aber nicht ich, obwohl ich da sitze, sondern die freundlichen Nachbarn vom Schlossplatz. Das ist tatsächlich auch eine unglaubliche Errungenschaft, dass es eine Kontrolle der Gesetzgebung gibt auf ihre Verfassungsmäßigkeit. Drum war es also wichtig, dass das Bundesverfassungsgericht gestärkt wird, denn das ist dieser Schlussstein in diesem Bogen, den der Rechtsstaat bildet. Nur dadurch werden die Grundrechte effektiv geschützt, dass es diese Instanz gibt, die auch dem Gesetzgeber sagen kann, nee, da hast du eine Grenze überschritten.
Weißt du, warum ich wusste, dass du Bundesverfassungsgericht jetzt noch bringen willst? Es ist jedes Mal, du denkst an das Bundesverfassungsgericht und es huscht so ein positiver Ausdruck über dein Gesicht. Ich sehe dir das an.
Ja?
Du denkst Bundesverfassungsgericht, ich sehe es dir an. Jörg.
Tja, so gut kennst du mich schon.
So gut kenne ich dich schon. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Bis dahin.
Genau. Bis denn. Mach's gut. Ciao.
Samt versus Seide. Ein Richter, eine Anwältin, ein Thema. Immer sonntags um 9.30 Uhr auf YouTube, TikTok und Instagram und auf allen Podcast-Plattformen.